Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Um die neueste Folge von Polybio zu hören, braucht ihr jetzt im letzten September ein Abo vom Dagi, von der BZ, von der BATZ oder von einem anderen Tamedia-Titel. Bis jetzt hat das zur Folge gehabt, dass die aktuellste Folge vom Polybüro nicht mehr auf Spotify verfügbar war. Das ist jetzt anders. Ab sofort findet ihr die neueste Folge, immer am Freitagmittag, auch wieder bei Spotify. Wer ein Abo hat, tut ganz einfach auf das kleine Schlosssymbol klicken und loggt sich dort mit dem Online-Login vom Tamedia-Abo ein. So schaltet ihr die neueste Folge frei. Nach einer Woche wird die Folge, wie bisher, auch für alle anderen frei verfügbar. Eine Anleitung, wie ihr die neueste Folge in den anderen Podcast-Apps hören könnt, haben wir euch in den Showrunds hier. Dort findet ihr auch ein besonders günstiges Einstiegsabo, wenn ihr noch keins habt. Und jetzt viel Spass beim Hören. Es sind interessante Debatten mit einer interessanten Dynamik. Die SRG scheint so gut wie gerettet. Der Klimafonds hat keine Chance. Und bei der Individualbesteuerung ist es noch völlig unklar. Wir schauen heute im Politbüro auf die Dynamik vom Abstimmungskampf rund um 8. März. Und zwar machen wir das mit Jacqueline Büchi, Mario Stäuble und dem Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Hallo zusammen.
Und was ihr alle draussen nicht gehört habt, ist, ich mache das schon zum zweiten Mal, weil es wird einem helfen, wenn man die Aufnahme startet. Aber es war bei uns in der Stadt eine gewisse Veranstaltung. Ich tue um eine Rücksicht beten. Und du jetzt gerne mit über Abstimmungen reden. Und zwar zuerst über die Individualbesteuerung. Dort ist das Rennen am knappsten. Bei der ersten Umfrage von uns haben noch über 66% Ja gesagt. Jetzt ist es nur noch 53%, ganz banal. Was ist da passiert?
Der wichtigste Unterschied im Vergleich zur ersten Umfrage wählen ist, dass die Anhängerinnen und Anhänger von SVP und von der Mitte-Partei vom Ja ins Nein gekippt sind. Die zwei Parteien bekämpfen die Individualbesteuerung und das ist wahrscheinlich in der ersten Umfragewelle noch gar nicht so durchgedrungen bei ihrer Basis. Jetzt ist es durchgedrungen, also die Meinungsbildung ist weiter fortgeschritten. Die SVP und die Mitte-Partei, die kommen zusammen auf einen Wähleranteil von doch immerhin 42%. Also das ist eine starke Kraft, oder, wenn man es zusammennimmt. Darum jetzt die sehr viel knappere Zustimmung, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war.
Und was man noch ergänzen kann, ist, dass auch die FDP-Basis nicht mehr so stark zustimmt. Also im Januar waren es noch 65%, ungefähr zwei Drittel, und jetzt sind wir bei 55%. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, woher die Vorlage kommt, nämlich stark von der Susanne Vincent Stauffacher, damals FDP-Frauenpräsidentin, dann ist das schon sehr auffällig, dass dort die Basis dieser Partei nicht hinter dran steht.
Es ist auch ein bisschen normal, dass man zuerst vor allem Stärken sieht von einem politischen Vorschlag und dann im Verlauf des Abstimmungskampfs der Gegner meistens gelingt, um auf wirkliche oder vermeintliche Schwächen aufmerksam zu machen. Allerdings sehen wir, dass sonst bei Volksinitiativen viel stärker der Effekt, dass die Zustimmung so stark runtergeht. In diesem Fall ist es eine Behördenvorlage. Da ist es recht viel, wenn innerhalb von einem Monat die Zustimmung so stark runtergeht, wie es jetzt hier der Fall ist. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn man es so ein bisschen beobachtet, dann hat es sicher damit zu tun, dass es eine technische, eine komplizierte Vorlage ist, wo man nicht auf Anhieb gerade versteht, um was es geht und vielleicht nicht einmal auf Anhieb versteht, wie stimmt mein politisches Lager. Also es ist nicht alles nur intuitiv. Und auffällig ist, dass am Anfang vor allem bürokratische Einwände gegeben hat oder Einwände betreffend der Bürokratie, dass viele Leute so ein bisschen gesagt haben, ja, zwei Steuererklärungen ausfüllen, das ist jetzt auch noch kompliziert. Und dann plötzlich sind dann halt die Fälle auftaucht, auch medial, wo man gesehen hat, ah, bei dieser Gruppe und bei diesen Fällen könnte es dann plötzlich mehr einschenken bei den Steuern. Und ich habe das Gefühl, diese Debatte hat jetzt auch den ganzen Diskurs recht festgeprägt.
Also wer profitiert und wer nicht? Der Diskurs, meinst du?
Genau.
Wie gross ist denn jetzt noch der Anteil von denen, die keine Meinung haben zu dieser Vorlage?
Der ist nur noch sehr klein. 3%, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also das heisst, es kann auch in die eine oder in die andere Richtung kippen? Die
Meinungsbildung ist sehr weit vorgeschritten und es ist nicht mehr zu erwarten, dass es so grosse Sprünge gibt, aber ja, darum ist es so knapp.
Für Rechtsaufsehen hat die Abstimmungssendung von der Arena gesorgt zum Thema. Befürworter von der Individualbesteuerung haben sich beklagt, dass der Philipp Regi, der Präsident der Mittepartei, Fake News verbreitet hat. Hat er das?
Also der Philipp Pregi hat so ein paar Aussagen gemacht, wo unser Redaktionskollege Ivan Stähler dann Fakten gecheckt hat. Er hat unter anderem gesagt, der Herr Pregi, Konkubinatspaar würden die künftig alle mehr Steuern zahlen. Er hat gesagt, sogar der Bundesrat schreibe im Abstimmungsbüchli, dass die Familie verlieren würde. Er hat gewisse Rechenbeispiele dann auch gemacht, wie sich die Reform würde auswirken, so für verschiedene Konstellationen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Er hat gesagt, dass in Kantonen wie Aargau und so, dort hat man schon festgestellt, dass es künftig 40% mehr Steuern gibt und so weiter. Und effektiv sind verschiedene Aussagen, die er in dieser Sendung gemacht hat, halten an einem Faktencheck nicht stand. Also Fake News, das ist so ein bisschen ein Kampfbegriff natürlich auch, aber man kann, glaube ich, schon festhalten, respektive der Ivan Stähler hat das in dem Sinn gezeigt, oder dass verschiedene Aussagen von Herrn Pregi so nicht sich verifizieren lassen.
Ich finde es so interessant, oder? Der Philipp Matthias Pregi ist Anwalt, der kennt sich mit dem Thema aus. Und sogar für ihn ist es schwierig, wirklich präzise zu bleiben, weil einfach die Stellschrauben recht kompliziert sind. Und je nachdem, in welcher Einkommensklasse das man ist, ob es jetzt ein Ehepaar ist, wo jemand viel verdient oder ob beide jemand gleich viel verdient, können die Auswirkungen einfach sehr unterschiedlich sein. Und man muss extrem aufpassen mit seinen Aussagen, dass es wirklich stimmt. Und das schließt ein bisschen das an, was Jacqueline vorher gesagt hat. Es ist eine technische Vorlage. Und es ist nicht trivial zu sehen, ob man davon profitiert oder nicht.
Aber sorry, Mario, wenn er sagt, alle Konkubinatspaare zahlen nachher mehr, dann stimmt das einfach nicht. Das hat nichts mit einer besonders komplizierten Ausgangslage zu tun. Das ist einfach falsch, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Okay. Sorry. Jacqueline, du hättest sagen.
Vielleicht einfach noch eine Ergänzung. Dazu kommt ja, dass die Ausgestaltung wie im Detail in den verschiedenen Kantonen dann noch gar nicht klar ist. Er hat sich bei der einen Aussage, die Fabian vorher zitiert hat, dass in gewissen Kantonen künftig 40% oder 50% von der Familie mehr zahlen. Dort hat er sich bezogen auf ein Interview, das bei uns in den Zeitungen erschienen ist. Und hat dort den Aargauer Regierungsrat Markus Diet zitiert. Und der hat tatsächlich so eine ähnliche Aussage gemacht, er hat aber dort noch den Nachsatz drin gehabt, die müssen mehr zahlen, wenn es zu keinen Steuerausfällen kommen soll. Und der Nachsatz ist ja dann dort entscheidend gewesen und der hat er dann unterschlagen. Und das heisst, wie die Kantone denn das im Detail umsetzen, das wissen wir heute einfach schlicht noch nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass sich dort nicht eine Variante durchsetzt, die ein Grossteil der Bevölkerung oder der Familie dann mehr zahlt.
Ganz banal gefragt. Darf man eigentlich alles sagen und behaupten in so einem Abstimmungskampf? Jetzt losgelöst auch vom Philipp Pregi.
Ganz banal geantwortet, ja, dürfen wir. es hat in der Vergangenheit schon Diskussionen darüber gegeben, ob man soll so gewisse Instanzen und Mechanismen installieren soll, um Falschaussagen in Abstimmungskämpfen zu rügen oder vielleicht sogar zu sanktionieren. Also ich kann mich erinnern an einen Vorstoss von ehemaligen CVP-Nationalrätin Judith Stamm, die eine Anrufinstanz bei Abstimmungskampagnen hat wollen, ins Leben rufen. Also das wäre, sie hätte so ein Gremium unter dem Vorsitz der Präsidenten von National- und Ständerat schaffen wollen, wo man hätte können anrufen während Abstimmungskampagnen, wenn man irgendwelche zweifelhaften Aussagen in Inserat oder Werbetext hätte wollen rügen lassen. Aber ja, so Ideen haben sich nicht durchgesetzt. Insofern haben wir Free Speech.
Ja, und insofern ist es die verdienstvolle Aufgabe von uns Medien, die Fakten zu checken, was wir dann in diesen Fällen jeweils machen. Aber wie es vorher gesagt wurde, ist eben gerade bei so hochkomplexen Vorlagen, wo man es dann recht differenziert anschauen und kommt dann auf die verschiedenen Schattierungen an. Und was man schon kann sagen, ich glaube, oft bleibt dann etwas von dieser Botschaft, die ursprünglich in die Welt gesetzt wurde, bleibt ein bisschen hängen in den Köpfen, auch wenn es dann vielleicht nachträglich noch richtig gestellt oder zumindest teilweise falsifiziert worden ist.
Und dann gibt es noch Bundesräte, die durchaus müssen sachlich informieren. Also die haben von Gesetzes wegen Vorschrift, dass sie nicht einfach herumpolemisieren können, sondern die sind gebunden dran. Und das ist manchmal auch nicht ganz einfach, wenn sie anfangen, ein bisschen freier zu argumentieren, dass sie immer auf dieser Ebene von der Sachlichkeit bleiben.
Und es ist natürlich vor allem auch nicht ganz risikolos, oder vor allem, wenn es um Vorhersagen geht, wie sich irgendeine Vorlage in mittelfristiger oder langfristiger Zukunft auswirken wird, sei es in finanzieller oder sonstiger Hinsicht. Also da gibt es Beispiele, wo der Bundesrat bös daneben gelegen ist mit seinen Prophezeiungen, und das wird ihm dann später auch gerne um die Ohren geschlagen.
Aber das ist auch ein grundsätzliches Problem, dass man bei Abstimmungen ganz häufig nicht weiss, wie sie umgesetzt werden denn und was das für Folgen könnte haben.
Gut, ich würde sagen, in dem Fall ist es ja vor allem auch eine Angelegenheit vom Föderalismus, oder? Es ist halt nun mal so, vieles in unserem Land, unter anderem eben auch das Steuersystem, ist sehr föderal organisiert. Und wenn wir auf Bundesebene über irgendetwas abstimmen, wo dann in 26 verschiedenen Kantonen muss irgendwie umgesetzt werden, dann hat das fast zwangsläufig eben zur Folge, dass man dann nachher 26 verschiedene Regelungen hat. Und das lässt sich fast nicht vermeiden bei so einer Vorlage. Oder also vermeiden könnte man es nur mit einer massiven Zentralisierungsreform. Das wird bis auf Weiteres nicht passieren. Föderalismus hat ja auch viele Vorteile. Für gewisse Leute ist er wie ein Teil der DNA der Schweiz. Also ich würde sagen, ja, damit müssen wir dann leben in so einem Fall.
Plus, wir haben die Volksinitiative in der Schweiz nur auf Verfassungsebene. Also man kann nicht ein ganzes Gesetzespaket dem Volk vorlegen mit einer Initiative, wo viel konkreter könnte sein. Also es liegt ein Stück weit auch in der Natur von der Sache, dass man mit einem Grundsatz kommt und dass der halt ein bisschen interpretationsbedürftig ist.
Vor all diesen Vorlagen, die wir am 8. März abstimmen, ist die Individualbesteuerung die umstrittenste. Interessant ist, dass das Abstimmungsgeld gar nicht entsprechend verteilt sein, wie wir können lesen. Zum Beispiel die Economy Suisse tut mehr in den Klimafonds oder in die Abwehr vom Klimafonds investieren als ins Pro-Lager von der Individualbesteuerung. Warum ist das so?
Also die Economy Suisse argumentiert damit, dass sei so eine Grundsatzentscheidung, der Klimafonds, der sei so wichtig, dass wir dort einen Schwerpunkt setzen müssen. Es ist halt einfach politisch so, dass die Unterstützungsbasis vom Klimafonds viel schmaler ist. Es ist einfach die SP und Grüne, die zusammen eine weniger breite Basis hinter sich können scharen wie die Mitte und die SVP, die gegen die Individualbesteuerung sind. Also kann man sagen, die institutionelle Gegenwehr gegen die Individualbesteuerung ist viel breiter wie die Unterstützung für den Klimafonds. Und das macht die Individualbesteuerung einiges umstrittener als der Klimafonds und politisch heikler, und entsprechend hat dort die politische Kampagne mehr Wirkung. Kommt dazu, dass die Economy Suisse für die Individualbesteuerung ist, weil sie daran interessiert ist, dass der Frauenanteil der Arbeitnehmenden in der Schweiz steigt, dass mehr Frauen gehen, mehr arbeiten. Und das ist eine Argumentationslinie der Befürworter. Ist ein bisschen umstritten, aber sie gibt es, die Argumentationslinie. Und dort, das hängt dann zusammen mit der EU-Debatte, mit der Zuwanderung, weil man sagt, je mehr Leute in der Schweiz arbeiten, desto weniger hoch ist der Druck, dass mehr Leute aus dem Ausland in die Schweiz hineinkommen. Und darum hat Economy Suisse eigentlich einen Anreiz, für die Individualbesteuerung sich einzusetzen. Und haben jetzt aber trotzdem nur 300'000 eingesetzt und 1,2 Millionen beim Klimafonds. Und das ist dann kritisiert worden.
Also die Prioritätensetzung ist ja auch darum ein bisschen speziell, als man ja eigentlich weiss, dass das Klimaanliegen also im gegenwärtigen politischen Grossumfeld ziemlich schwierig haben. Also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Schweiz über Investitionen ins Klima entscheidet, wo dann keine Gnade findet bei der Stimmbevölkerung. Insofern ja, ist es vielleicht schon ein bisschen überraschend, warum man jetzt einen derartigen Schwerpunkt gesetzt hat beim Wirtschaftsdachverband, bei der Abwehr von dieser Initiative, wo man ja eigentlich nach menschlichem Ermessen von Anfang an hat können davon ausgehen, dass es die Vorlage schwer haben wird.
Sehr gut. Wir kommen langsam zum Schluss bei der Individualbesteuerung. Man hat gehört von euch, dass es eine sehr umstrittene und sehr komplizierte Debatte ist. Gibt es denn gewisse Zahlen, wo man ganz sicher weiss, dass sie stimmen und wo man den Leuten das am Schluss noch mitgeben kann?
Ja, man kann sagen, dass schlussendlich etwa 50% der Leute weniger Steuern werden zahlen, 36% gleich viel und 14% mehr. Und das widerspiegelt sich so ein bisschen in der Gesamtbilanz von dieser Abstimmung, also vom Effekt von der Abstimmung. Oder? Das sind rund 600 Ungrad Millionen Franken, die als Steuersubstrat auf Bundesebene werden wegfallen. Also das ist sozusagen der Kompromiss, den man gefunden hat, wo zum Beispiel jetzt der linken Seite ein bisschen wehtut, weil sie natürlich nicht möchten, dass das Budget schrumpft vom Bund, aber sie sind dem zugestimmt, um das Modell zu wechseln.
Im Parlament ist es am Schluss ganz knapp ausgegangen. Was glaubt ihr, wie geht es jetzt das mal aus, wenn ihr jetzt gesagt, wie die Dynamik so läuft?
Und schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich mich da schon manchmal böse vertue habe. Und darum mache ich es mir jetzt ein bisschen einfacher und zitiere der Lukas Lehmann, der für uns ja auch die Umfrage durchgeführt hat. Zitat Lukas Lehmann: Es wird spannend. Und er sieht Befürworter leicht im Vorteil.
Eine absolut befriedigende Antwort. Also komm, wir wechseln die Vorlage. Wir gehen zur SRG, zur Halbierungsinitiative. Dort sieht es so aus, wenn man der Umfrage glaubt, dass die Sache gelaufen ist, dass die SRG nicht halbiert wird. Warum ist das so deutlich?
Genau, du beziehst dich auf die Umfragen, die etwa 10 Tage vor dem Abstimmungstermin rausgekommen sind. Also am Mittwoch, laut der Media-Umfrage, wären im Moment etwa 57% der Leute im Nein-Lager. Also das ist deutlich gewachsen. Und das hat sicher mit dem Engagement von dem Nein-Komitee zu tun, wo sehr früh in die Kampagne gestartet ist. Also schon im alten Jahr, wo Befürworter noch nicht sehr aktiv war. Sie warnen mit teilweise recht drastische Sujet vor den Folgen von einer Annahme von dieser Initiative. Sie haben auch alles aufgeboten, wo kann ein Testimonial abgeben für die SRG, also Sport, Kulturschaffende und so weiter. Die sind all relativ präsent in dieser Debatte und warnen, was das für sie würde bedeuten. Jetzt gibt es ein oder anderes Sujet, wo man dann ein bisschen diskutieren kann. Eben, gute Nacht, Lauberhorn, werden das Lauberhorn Rennen das Erste, wo müsste dran glauben. Aber die Botschaft, dass halt eine Reduktion von 335 auf 200 Franken Radio- und TV-Abgabe pro Jahr, dass es nicht einfach ein bisschen Kosmetik ist und man kann den Gürtel ein bisschen enger schnallen, sondern dass das unter dem Strich doch mutmaßlich sehr massive Auswirkungen hätte, die ist vermutlich auch in der Bevölkerung.
Ja, es hätte ja dann auch noch so spezielle Sachen gegeben, wie die Russia Today-Recherche von uns, wo man können sehen, dass sich Russia Today mit so einem Artikel auch eingemischt hat in die Debatte und wie dann der auch diskutiert und rezipiert worden ist und einfach im Moment auch von der, sagen wir, unsicheren geopolitischen Lage noch zusätzliche Argumente aufgekommen sind zum Schutz von der SRG. Und gleichzeitig kann man sagen, dass auf der anderen Seite die Energie von der Kampagne jetzt nicht so hoch ist, wie man das vielleicht auch hätte können erwarten.
Über das reden wir gerade. Ich würde gerne noch kurz bei der ersten Frage bleiben. Wie ist es denn gelaufen? Glaubt ihr auch?
Ich glaube inzwischen, dass es ein Nein gibt und vermutlich auch ein einigermaßen klares Nein. Trotzdem glaube ich, nein, ganz gelaufen ist es noch nicht. Etwas, was die Umfragen meistens nicht so gut erfassen können, ist die Mobilisierung. Das ist immer eigentlich die Frage, welche Bevölkerungsgruppen gehen dann am Schluss an Turnen. Und da kann man sich vorstellen, es gibt auch die Bargeldinitiative, wo darüber abgestimmt wird. Man weiss, wenn vermehrt zum Beispiel staatskritische Leute an Turnen gehen, dann kann das etwas sein, wo die Umfragen nicht perfekt voraussagen können. Ich glaube jetzt auch, wenn der SRG noch einen Lapsus unterläuft auf den letzten Meter, wenn im Programm oder sonst etwas passiert, wo viele Leute verärgern, dann kann das noch einen Einfluss haben. Gleichzeitig muss man auch sehen, dass gerade Menschen im Pensionsalter überdurchschnittlich häufig gehen, abstimmen und dort wissen wir aus den Umfragen, die sind sehr SRG-freundlich und von dem her wäre das wieder ein Argument, um zu sagen, vielleicht fällt es dann sogar noch ein bisschen klarer aus am Schluss.
Wir haben vor ziemlich genau 8 Jahren über die No-Billag-Initiative abgestimmt. Also die Initiative wäre radikaler gewesen als jetzt Halbierungsinitiative. Sie hätte die Gebühr ganz abgeschafft. Und die ist mit über 70% Nein-Stimmen verworfen worden. Und wenn man jetzt ein bisschen von dem Resultat ausgeht, dann ja, würde ich sagen, bin ich bei Jacqueline, oder? Dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass jetzt auch die Halbierungsinitiative verworfen wird. Sicher nicht so deutlich, weil sie geht ja auch nicht bei weitem so weit wie die No-Billag-Initiative. Aber ja, von 30% oder so knapp 30% ja auf über 50% ja zu einem Anti-SRG-Anliegen, das ist doch ein sehr gewaltiger Schritt. Und auch wenn sich so gewisse Diskussionsmuster vielleicht in den letzten 8 Jahren ein bisschen verändert hat und das Misstrauen gegenüber staatlichen oder staatsnahen Institutionen vielleicht ein bisschen gewachsen ist, ich glaube, so viel Goodwill hat dann die SRG trotz allem jetzt auch wieder nicht eingebüßt in dieser vergangenen Zeit.
Vielleicht widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, aber ich glaube schon, dass sich einiges verändert hat seit dieser letzten Abstimmung. Gerade auch, eben, du hast das Vertrauen in die Medien angesprochen, aber ich glaube auch einfach ganz schlicht, was das Medienkonsumverhalten angeht. Es gibt noch viel mehr Leute, die nicht mehr lineares Fernsehen und Radio konsumieren. Ich glaube, das spielt eine Rolle, aber eben, es spielt vor allem eine Rolle in der jüngeren Bevölkerung und wie wir es vorher gesagt haben, eben das werden nicht die Gruppen sein, die dann am Schluss am zahlreichsten an Turnen gehen, mutmaßlich.
Der Mario hat schon erwähnt, auffällig ist auch, dass die Ja-Seite von diesem Abstimmungskampf so ein bisschen zurückhaltend ist. Man hat fast das Gefühl, der SVP ist das gar nicht so wichtig. Findet ihr das auch? Und warum könnte das so sein?
Also gut, ich glaube, was man schon noch sagen muss, ist, dass die Initiative bei der Basis der SVP immer noch sehr viel Zuspruch findet. Dort sind es, glaube ich, laut beiden Umfragen so um die 80% oder, von den Leuten, die wollen zustimmen. Aber sie schafft es halt einfach nicht, den Anteil über die eigene Parteigrenze raus zu verbreitern. Oder, das ist wahrscheinlich das grosse Problem von der Initianten. Die SRG ist ja auch nicht das Kernthema von SVP, oder? Also die hat andere Kernthemen wie Neutralität und so, Ausländer. Ich kann das in dem Sinne auch nachvollziehen, oder, dass sie jetzt da nicht einen wahnsinnsstrategischen Schwerpunkt setzt bei dem Anti-SRG-Anliegen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Wir stimmen ja schon sehr bald dann über die 10 Millionen Initiative ab und es ist absehbar, dass die SVP all ihre Ressourcen wird verwenden für den Abstimmungskampf. Und es ist dann halt am Schluss nicht nur eine Frage von der finanziellen Ressourcen. Dort hat man wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen etwas übrig gehabt. Aber es gibt auch Überlegungen, die man zum Teil auch hat können lesen, dass Leute in der SVP das Gefühl haben, wenn jetzt die Halbierungsinitiative ankommt und auch als Erfolg von der SVP würde gewertet werden, dann könnte man sich vorstellen, dass dort eine recht massive Gegenmobilisierung einsetzen würde, dass Mitte links aufgescheucht wäre, nächstes Mal viel mehr an Turnen würde gehen, viel mehr würde die SVP-Anliegen noch bekämpfen und dass im Sommer, im Juni, wenn wir dann über Zuwanderung abstimmen, dass der Schuss quasi könnte hinausgehen für die SVP. Plus, Fabian, du hast vorher gesagt, die SRG ist kein Kernthema von der SVP. Das stimmt, ist sicher nicht so zentral wie die Zuwanderung. Aber gleich ist das so ein Findbild, das man so seit Jahren recht liebevoll pflegt. Und das würde jetzt bis zu einem gewissen Grad auch verlieren bei so einem Ausgang. Also es hat bei den Kollegen von CH Media einen Artikel gegeben, wo sich ein nicht namentlich genannter SVP-Bundespolitiker oder wo der zitiert wurde, ist mit dem Wort, ja, am liebsten wäre ihnen eigentlich ein knappes Nein dann am Schluss.
Ich bin vor ein paar Tagen in Toggenburg gewesen und bin im Toni Brunnerland rumgefahren und ich habe also Dutzende von diesen Teufeli-Plakat gesehen, wo von der Gebührenhölle warnet. Und dann habe ich mir überlegt, gleichzeitig ist es ja so, dass gerade auf dem Land aus auch verschiedene Sendungen sehr stark Anklang finden von der SRG. Also wenn man so eben die Mini-Küche, deine Küche und all die Folklore-Sachen und so, das Jassen, all diese Sachen, die zielen ja auch gerade auf das ländliche Publikum. Und es nimmt mich sehr wunder, wie denn dort in diesen Landkantonen am Schluss das Ergebnis wird sein. Also in unserer Umfrage ist es auch gerade so, wirklich haarscharf. Ich glaube, irgendwie 47% sind dafür. Also wenn auch die konservativen Landkantone sich am Schluss gegen die Initiativen aussprechen, dann ist der Fall wirklich klar.
Mir hat schon recht früh in der Debatte mal ein Politiker gesagt, ja, schauen Sie mal, was die Bauern, was die hören. Dort läuft die Musikwelle den ganzen Tag. Das ist eigentlich die treueste Kundschaft. Ich glaube, es ist auch so, wenn man, ist es ein bisschen zu einfach, wenn man es einfach so sieht. Aber Fabian hat vorher gesagt, in der konservativen Wählerschaft gibt es eine gute Zustimmung für die Initiative. Aber das mag auch noch ein Faktor sein in dem Ganzen. Vielleicht hat man dann auch die eine oder die andere Rückmeldung bekommen aus der Basis, wenn man die SRG dann zu hart angeht.
Ist das das grundlegende Problem der Vorlage, dass zu viele verschiedene Interessensgruppen nicht würden von einem Ja profitieren, sondern im Gegenteil würden nach einem Nachteil erleiden?
Ja, ich würde es fast ein bisschen von anderen Seite her auch anschauen. Oder? Wenn man da Ja stimmt, oder, dann hat man einen finanziellen Benefit von 100 Franken im Jahr. Oder? Also die Gebühr wird ja sowieso sinken auf 300 Franken. Mit der Initiative wären es 200 Franken. Das heisst, man hätte 100 Franken gespart aufs Jahr raus. Das ist nicht einmal ein Zehnernötli pro Monat. Und also auch für Haushalte mit tiefem Budget ist das nicht wahnsinnig viel Geld. Oder? Und darum glaube ich, wie der Nutzen für den Einzelnen bei dieser Initiative ist sehr begrenzt. Und wenn man ja stimmt, dann macht man es wirklich so aus einer grundlegend ablehnenden Haltung gegenüber der SRG. Und so eine grundlegend ablehnende Haltung, ja, die hat man vielleicht aus politischen Überlegungen raus, weil man das Gefühl hat, das Fernsehen ist zu links oder was weiß ich. Oder man hat sie aus irgendwelchen ordnungspolitischen Überlegungen raus, weil man das Gefühl hat, dass das ist keine staatliche Aufgabe, ein Fernsehen zu machen, das sollen die Privaten übernehmen. Aber es gibt wahrscheinlich einfach nicht die Bevölkerungsschicht, die aus so einem Motiv raus abstimmt, die ist nicht breit genug. Oder ich sehe dort ein bisschen das Hauptproblem von dieser Initiative. Also der Nutzen für den Einzelnen ist nicht so wirklich gegeben. Und jetzt hier aus irgendeinem haltungspolitischen Furor raus Ja stimmen, da gibt es nicht so viel. Also es gibt natürlich solche Leute, aber das sind nicht genug für eine Mehrheit.
Und gleich flattert die Rechnung dann halt auf einmal ins Haus. Oder? Du hast das jetzt schön abgebrochen auf den Monat, aber es ist jedes Mal, wenn die Rechnung kommt, erinnern die Leute daran, das muss ich auch noch zahlen. Das ist bei den Steuern ganz anders, wo man vieles mitfinanziert, wo für die Allgemeinheit wichtig ist, aber wo man vielleicht mehr oder weniger nutzt. Und bei dieser Serafe-Rechnung ist es dann halt gleich so, wenn eine Person das Angebot nicht in einem grossen Umfang nutzt oder gar nicht nutzt, dann hat man da ganz direkt das Gefühl, jetzt muss ich das zahlen. Und ich glaube schon, vielleicht ist das nicht eine sehr breite Bevölkerungsgruppe oder ist das nicht sehr eine grosse Bevölkerungsgruppe, aber dass das bei einem Teil der Wählerschaft eine Rolle spielt, das glaube ich schon.
Wenn man es im Debit-Direct-Verfahren macht, wie nie, dann sieht man die Rechnung gerne nicht, dann stört es ein wenig.
Nächste Woche ein paar Finanztipps mit dem Fabian Renz.
Wenn es jetzt ein Nein gibt, wovon wir ausgehen, oder? Wird dann die Gebühr auf 300 Franken gesenkt, wie das der Arbeit Rösti hat wollen, wo ja Mitinitiant war von der Halbierungsinitiative. Ist die Debatte für eine Zeit mal gelaufen?
Nein, das glaube ich nicht. Die wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Dann ist mal die Debatte um den Finanzrahmen, die ist gelaufen für den Moment. Dann wissen wir haben die 300 Franken eben, die kommen aus dem Gegenvorschlag von Albert Rösti. Dann wird es aber um den Inhalt gehen. Und das ist etwas, wo viele Politikerinnen und Politiker schon lange sagen, über das müssten wir jetzt eigentlich mal reden, auch wenn es dann irgendwie gleich nie so richtig, die Service-Public-Debatte, die ist dann gleich nie so richtig ins Laufen gekommen. Aber das wird jetzt aller Voraussicht nach passieren, weil die Konzession muss erneuert werden von der SRG. Also das ist der Leistungsauftrag, den sie hat. Dort wird ab 2029 wird eine neue Konzession gelten und da wird es jetzt dann wahrscheinlich relativ bald Arbeiten dran geben. Beim BAKOM, beim Bundesrat wird man dort etwas vorlegen und Albert Rösti hat das schon in verschiedenen Interviews gesagt und auch an Pressekonferenzen, was er sich dort vorstellt und was sich auch der Bundesratstand jetzt vorstellt, nämlich, dass man in Zukunft mehr auf die Information fokussiert, auf Bildung und auf Kultur und weniger Sport und Unterhaltung macht von Seiten SRG, also dass man diesen Bereich mehr den Privaten überlässt. Und ich glaube schon, dass es dort nochmal sehr hitzige Diskussionen wird geben, gerade auch abhängig davon, wie deutlich das Resultat wird ausfallen am Abstimmungssonntag. Falls jetzt die Initiative mit 60% abgelehnt wird, dann werden die SRG-Freunde kommen und sagen, so, jetzt wissen wir es doch, die Bevölkerung möchte, dass die SRG die Leistung erbringt, wie sie es bis jetzt macht. Wenn es knapp wird, dann wird die Debatte ein bisschen anders verlaufen. Die Verleger haben eine Meinung zu dem. Also ich rechne damit, dass das nochmal recht intensiv wird.
Sehr gut. Die Bargeldinitiative, die lassen wir aus. Wenn ihr einen Gegenantrag habt, könnt ihr es gerne stellen. Und dann werde ich euch den Satz vorlesen aus dem Abstimmungsbüchlein, wo nach ein Ja oder ein Nein zum Vorschlag der Initianten oder zum Gegenvorschlag vom Bundesrat überhaupt gar nicht ändert. Dafür reden wir noch kurz über Klimafonds-Initiativen. Nach der letzten Sendung, wo wir über die geschwätzt haben, habe ich diverse Mails bekommen, die sich beklagt haben über unsere Sendung und über einzelne Diskutanten von dieser Sendung. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und zwar war der Vorwurf, wir haben die Sache extrem einseitig aus der Sicht der Gegner beschrieben. Darum jetzt noch an dieser Stelle. Könnte jemand den Case für den Klimafonds machen? Vielleicht du, Fabian?
Ja gut, also wir haben ja da nicht Parolen ausgegeben, sondern haben ein bisschen versucht zu ergründen, warum die Situation eben ist, wie sie ist, warum auch die Zustimmung nicht höher ist, als sie ist. Und ja, die Initiative, die dürfte aller Voraussicht nach deutlich verworfen werden. Also die Ablehnung, die ist gegenüber der ersten Welle nochmal gewachsen. Inzwischen ein Liter Nein-Stimmenanteil bei 68%. In der ersten Welle war noch bei 59%. Und ich glaube, der wichtigste Grund hat der Mario ganz am Anfang schon genannt. Oder wir haben es halt da mit einem klassischen Links-Rechts-Graben zu tun. SP und Grüne unterstützen das Anliegen und die Haltung wird auch getragen von der Basis dieser Parteien, aber das langt natürlich bei weitem nicht, wenn die Bürgerlichen geschlossen dagegen sind. Und das ist jetzt eben der Fall. Und die Grünliberalen, die ja grundsätzlich ökosensibel sind und selber auch immer wieder Anliegen für Umwelt- und Klimaschutz lancieren, die sind da auch dagegen und das hilft der Vorlage natürlich auch nicht.
Also das verstehe ich nicht, darunter den Case für etwas zu machen, Fabian, um nachher einfach nochmal referieren, warum es überhaupt keine Chance hat.
Dann musst du das nächste Mal einen von den Initianten hierher einladen.
Naja, sorry. Also, Mario, du hast etwas sagen?
Ja, ich kann dann nachher den Case schon rasch machen. Ich würde einfach noch sagen, auch ein Drittel von der SP-Basis ist gegen die Vorlage. Das ist schon interessant.
Mhm.
Die hat das wahrscheinlich auch unter dem Aspekt vom Geld, wo sie da im Nein ist. Und wenn man sich überlegt, woher kommt die Initiative, oder ist ja so, dass die Schweiz selber sich das Ziel gesetzt hat bis 2050 netto null. Das ist vom Volk abgesegnet, das ist sozusagen so ein Nordstern, wo in der Klimapolitik gilt. Und irgendwann muss man sich ja schon die Frage stellen, wie kommt man denn auf den Weg in die Richtung? Und was jetzt die Initianten machen, ist, sie sagen, wir brauchen auch Klarheit darüber, dass das Geld gesprochen wird. Und es ist sonnenklar, dass der Klimaschutz sehr, sehr viel Geld wird kosten. Es gibt Schätzungen, zum Beispiel von der Bankiervereinigung, die sagt 13 Milliarden pro Jahr, wenn man das machen will. Und dann gibt es noch weitere Schätzungen, die noch höher sind. Also ich glaube, der Roger Nordmann schätzt 17 Milliarden pro Jahr. Also wir reden hier, von wem es wirklich konsequent umsetzt, von enormen Beträgen. Und es ist auch jetzt schon klar, dass man in verschiedenen Bereichen in der Klimapolitik nicht auf dem Pfad sind, wo man eigentlich sein sollte. Ein Klassiker ist die Landwirtschaft. Ein zweiter Klassiker ist der Verkehr, wo der Umstieg auf elektrische Autos nicht so schnell vonstatten geht, wie man sich das wünschen würde. Oder auch beim Strom ist der Wechsel auf Elektroenergie, wo man halt immer mehr braucht. Auch wenn jetzt zum Beispiel auch ganz viele Autos noch elektrisch fahren, der geht auch zu langsam vonstatten. Und das 1,5-Grad-Ziel, das man eigentlich im Zentrum hat von dieser Politik, das ist jetzt schon fast oder ganz, je nachdem, wie man es anschaut, verfehlt. Also wir sind sowieso schon in einem Bereich, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Und die Initianten sagen jetzt einfach, wir wollen jetzt mal ganz grundsätzlich die Frage der Finanzierung klären. Und es braucht da eine grosse Ansage sozusagen. Und weil das so ein Generationending ist, sind wir auch bereit, die Schuldenbremse in Frage zu stellen in diesem Bereich und zu sagen, nein, sorry, das ist so wichtig, wir müssen da jetzt einfach Führerschein machen.
Jetzt sind wir schon ganz fest wieder so in dieser finanziellen Diskussion, wo der Philipp wahrscheinlich darauf raus will, oder um es auf eine höhere Ebene lupfen, kann man sagen, der Klimawandel, der ist eine existenzielle Bedrohung für die Menschen. Und eben die Massnahmen, die bis jetzt ergriffen worden sind, die zum die Schweiz klimaneutral machen, die lange nicht. Und der Fonds wäre da einfach ein Signal, wir gehen das jetzt eben mit voller Power an und stellen den Finanzrahmen parat. Und eben, das wird kritisiert, dass man da einfach mal Geld parat stellt, ohne zu wissen, was man dann ganz genau damit machen will. Und Befürworter sagen dann natürlich, da gibt es auch ganz andere Bereiche, wo man das auch so macht. Wir denken da an die Sicherheitsausgaben, wo wir auch sagen, da haben wir eine Bedrohung, ein Problem. Und dort reden wir dann auch von Prozent Satz vom BIP, wie viel man sich das kosten lässt und beschafft dann die entsprechenden Waffen- und Verteidigungssysteme. Und vielleicht kann man es auch ein bisschen mit dem vergleichen. Und
ja, ich finde das noch ein interessanter Punkt, Jacqueline, wenn nichts dagegen ist, wenn ich da kurz einhake, weil da haben wir ja bei Umfragen noch ein ähnliches Bild, oder? Also, man hat ja sondiert, ob die Bevölkerung das mittragen würde, also zum Beispiel eben eine Erhöhung von Mehrwertsteuer zugunsten von Aufrüstung, von Armee. Und das Resultat ist, dass die Bevölkerung da sehr, sehr skeptisch ist. Also die Bereitschaft, sehr grosse Geldbeträge bereitzustellen für irgendein globales Anliegen, sage ich jetzt einmal, wie eben Sicherheit oder Klimaschutz, die ist im Moment nicht an einem sehr grossen Ort. Und das ist vielleicht auch ein Teil jetzt eben vom Problem für die Klimafondsinitiative.
Das hat schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Warum ist denn der Fonds so chancenlos? Und kommen wir jetzt nicht schon wieder mit Finanzen, weil die sind ja bei den anderen Vorlagen offensichtlich auch kein Problem.
Also der Grund ist selbstverständlich die Kampagne von Economy Swiss.
Und sonst?
Ein Punkt ist sicher der Absender. Es kommt von links, es kommt von den Grünen. Das sind zum Teil halt einfach auch, da gibt es einen Teil von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und von den anderen Parteien, so einen Antireflex auch. Der ist sicher rum. Und dann ist halt einfach so, beim Klima ist, wie soll ich sagen, Kausalkette zwischen dem Ausstoß von der Treibhausgas und was dann wirklich passiert, der ist einfach in der Schweiz, sagen wir mal, 9 Monate vom Jahr nicht so direkt spürbar und es tut nicht unmittelbar weh. Es ist nicht wie, oder vielleicht, wenn man es mit Corona vergleicht, wo die Pandemie ausgebrochen ist, hat man sehr, sehr viel Geld gesprochen. Aber das ist unglaublich direkt gewesen, die Effekte. Die Leute sind daheim geblieben, die Unternehmen mussten den Rollladen runterlassen. Und es hat den Alltag der Leute gestört und über den Haufen gerührt. Und dann sind die Schleusen aufgegangen. Milliarden sind geflossen. Und beim Klimawandel ist so etwas, das sich schleichend entwickelt. Mir kommt immer das Bild vom Frosch, der im langsam heißer werdenden Wasser ist, wo nicht reagiert, weil er es nicht merkt, weil es so langsam geht in den Sinn. Da reden wir von einer sehr langsamen Entwicklung, wo man nicht einfach so festmachen kann an einem Ereignis, wo plötzlich der Alltag zu unter Obsi gerührt wird. Das ist sicher auch noch ein Teil.
Genau, es wird keinen schnellen Erfolg geben, egal wie viel Geld das man da einsetzt. Und das macht das Thema dann politisch irgendwann auch wie so ein bisschen unattraktiv. Also, oder es macht es schwierig, um es zu vermarkten. Weil die Leute, die sich so unermüdlich für das einsetzen, denen bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als immer wieder das Gleiche zu erzählen. Das ist in einer Medienlogik nicht attraktiv. Das ist eben, hat auch in der gesellschaftlichen Debatte hat man gemerkt, nach dem Peak, nach der grünen Welle, hat das irgendwann gekehrt. Und jetzt ist es, glaube ich, extrem schwierig, um wieder konstruktiv über das Thema zu reden. Wir haben es vorher gesagt, es gibt viel Kritik an diesem Fonds, das sei nicht der richtige Weg, aber welches das dann der richtige Weg wäre, um auf Kurs zu kommen, das ist eine Debatte, die man fast nicht mehr führen mag, was einigermaßen bedauerlich ist.
Und was man muss sagen, gleichzeitig gibt es ganz viele separate Debatten. Also es gibt eine Debatte in der Agrarpolitik, die gibt es. Dort ist bis jetzt noch nicht so, hat sich noch nicht so viel verändert, aber man diskutiert darüber. Man diskutiert über Ladestationen für Elektroautos. Man diskutiert über das Fliegen und über Kerosinzuschläge und über Flugzeug versus Zug und so. Die Debatten laufen auf den einzelnen Sachthemen. Das Gebäudeprogramm, das jetzt gerade wieder angegriffen wird im Sparpaket, im Entlastungspaket 27. Also wie viel soll man investieren ins Einbauen von Wärmepumpen? Wie viel soll man das unterstützen oder nicht? In den einzelnen Subthemen, wo ganz konkret dann etwas passiert, im Vorgehen gegen Klimaerwärmung. Dort sind konkrete Gesetzesvorlagen, Projekte am Laufen. Es ist mehr so das übergeordnete, sozusagen das, was Jacqueline jetzt gesagt hat, das Überthema, wo so ein bisschen der Ermüdung stattfindet.
Wenn ja auf den einzelnen Sachthemen dann genug passiert, ist das ja perfekt, oder? Das wäre eigentlich so the way to go. Die Frage ist einfach, funktioniert es? Und die Frage ist, ist man langfristig gewillt, um dann die Massnahmen weiterzuführen? Oder ist denn das vielleicht einer der ersten Punkte, wo man dann wieder sparen muss, wo man dann wieder irgendwelche Gebäudesanierungsprogramme und so runterfährt?
Voilà. Wie gross denn die Ablehnung von dieser grossen Überfliegervorlage wird sein? Dass es eine Ablehnung gibt, ist ziemlich sicher. Warten wir am 8. März gesehen, auch wie es dann mit den kleineren Ideen weitergeht. Alle anderen Vorlagen werden auch dann entschieden. Wir haben diverse Abstimmungstexte zu diesem Sonntag jetzt schon bereit für euch. Die würde ich sehr gerne verlinken. Ja, danke, dass ihr mitgeschwätzt habt heute. Ausfaden tun wir die Sendung mit zwei Beiträgen von dieser Veranstaltung, die ich die letzten drei Tage verbracht habe. Einmal gehört ich nach einer Sportschicht Rigas, die über ein gewisses Telefon singt. Und einmal gehört der Griesel über Trump. Und die Rückseite von Trump. Der zweite ist ein bisschen grusiger. Viel Vergnügen hier damit und wir hören uns in einer Woche wieder. Danke Jacqueline Büchi, danke Mario Stäuble, danke Fabian Rent fürs Mitschwänzen und danke Noah Fendt fürs Produzieren. Ich heiße Phil Bloser. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Karin hat in einer Sommernacht am 5 ab 1:30 einem Donald Rasche Funk gegeben, aber der sagt nur gemeins. Die Frau sei arrogant und mich in einfach nur schissig. Drum gäb's für die Schweiz jetzt Zöll. Und zwar grad 39. Der Barmener will's retten. Er ist daneben gestanden. Weil er nur Französisch hatte, hat er kein Sau verstanden. Der Gassis kriegt von dem nichts mit, weil der macht grad ein Schlöfli. Die Schneiderbohm, die hat keine Zeit, die spielt mit ihren Schöfli. Der Jan schreit immer das Telefon, ich hab glaub die Lösung gefunden. Nur ist der Hörer leider dann grad in seinem Ohr verschwunden. Der Rösti sagt, wir werden von dem Typ ja mies erpresst. Aber will's nicht EU ist, glaub nicht, dass mich das stresst. Der Pfister sagt, am besten hat man einen von Rolex geschickt. Weil der wüsste, was zu ist, wenn ein nicht richtig tickt. Dann hätte er Donald aufgehängt, aber die Zölle sind gleich noch geblieben. Hätte die Karin einfach nur eine WhatsApp-Nachricht geschrieben.
Ihr wisst ja sicher noch, was MAGA bedeutet.
MAGA, ja? Make Arschkirche great again!
Lüge und Grüße!
Donald Trump, sie hinter Tür durchlebt, hat harte Zeiten. Es schlänglet und es schlänglet sich dort Waldarschkirche-Leute. Doch erst in seinem Nutella-Stöbli ist der Infantino und der brettert in den Tunnel wie eine gülde Cisalpino. Jene schleimt sich ein, stopft sich dort rein, es eskaliert. Raffiniert hat er sie, Dickdarm drum zum Balsam expandiert. Und der Callus Sutter stinkt, sie fragt sich, was zur Hölle das soll. Der Arsch ist ja schon gestossen voll, doch zahl ich lieber Zöll.
die Rosette muss man fetten, weil sie weh macht vom Getränke. Zum Hitze schmieren könnt aus Öl aus Venezuela lenken. Dein Kind und Zimmer schmerzt noch immer schlimmer. Hör schön brüllen. Drum braucht er jetzt auch noch Grönland, sprich ein Hapfle-Eis zum Kieren.
Danke, tschüss.
Danke vielmals.